als ich hier hingezogen bin in das Dorf vor 15 Jahren, gab es keine jungen Männer und auch fast keine jungen Frauen in meinem Alter. Es gab keine Fußballmannschaft, nicht, weil die alle in den USA waren. Wo die Armut sehr ausgeprägt ist oder wo man sie dann halt sehr schnell sieht, ist dann halt in so kritischen Situationen, also wo die Leute halt krank werden, wo die Leute halt Hilfe brauchen. Hier in unserer Gemeinde hat Arsenia in den letzten Jahren Gemeindezentren oder Katechesenräume mitfinanziert und mit unterstützt den Bau davon. Und das ist natürlich auch wichtig für die Gemeindestrukturen hier, dass die Leute sich dort versammeln können, ihre Arbeit in den Dörfern organisieren können und so sich auch gegenseitig helfen und auch in ihrem Glauben unterstützen.
Herzlich willkommen hier bei Kannst du glauben, dem Podcast des Bistums Münster. Ich bin Ann-Christine Ladermann, schön, dass ihr dabei seid. Ja, wir machen heute mal eine etwas weitere Reise. Wir begeben uns auf einen ganz anderen Kontinent. Genauer gesagt geht's nach Mexiko. Denn Advent und Weihnachten steht vor der Tür und damit auch die jährliche Spendenaktion von Adveniat, dem Lateinamerika-Hilfswerk der katholischen Kirche in Deutschland. Was es genau mit der Aktion auf sich hat und wofür das Geld in diesem Jahr besonders gedacht ist, dazu später mehr, denn jetzt möchte ich euch erstmal Gregor Schäpers vorstellen. Er kommt gebürtig aus Xanten, hier bei uns im Bistum, und lebt jetzt mit seiner Familie in Mexiko, in Cardonal. Das ist ein kleiner, sehr ländlicher Ort, hat ungefähr 600 Einwohner und ist so 3 Autostunden von Mexiko-Stadt entfernt. Das Bistum Münster hat eine Partnerschaft zum Bistum Tula, das ist das Bistum, zu dem auch Cardonal gehört. Und deshalb konnten in den letzten Jahrzehnten dort schon Häuser und Straßen gebaut werden, es konnten Wasserleitungen verlegt werden und vieles mehr. Es leben aber immer noch viele Menschen dort von Kurzzeitarbeit oder von dem, was sie anbauen. Also Landwirtschaft ist da ein ganz großes Thema. Gregor Schäpers hat in Cardonal ein eigenes Unternehmen gegründet. Er baut sogenannte Schaeffler-Reflektoren. Damit ist Kochen und Backen mit Solarenergie möglich. Er hat große Pläne für die Zukunft. Darüber möchte ich jetzt mit ihm sprechen. Wir wollen aber auch über das Thema Landflucht sprechen. Also, dass immer mehr Menschen vom Land in die großen Städte ziehen. Das ist nämlich das Thema der Adveniat-Aktion. Ein kleiner technischer Hinweis noch. Dieses Mal müsst ihr euch ein bisschen reinhören. Die akustische Qualität ist nicht ganz so optimal, weil wir diese große Entfernung zwischen Mexiko und Münster überbrücken mussten. Aber es lohnt sich, genau zuzuhören. Hallo, Herr Schäpers.
Hallo, viele Grüße aus Mexiko.
Ja, toll, dass das klappt, dass wir hier jetzt über 2 Kontinente miteinander verbunden sind und sogar noch 7 Stunden Zeitverschiebung auch noch irgendwie berücksichtigt haben. Also ein paar Herausforderungen haben wir schon gemeistert.
Ja, sollte aber gut klappen in heutigen Zeiten. Weltweiten Internet.
Ja. Beschreiben Sie doch mal kurz, wo Sie gerade so sind, wie es draußen bei Ihnen aussieht, wie das Wetter so ist, damit wir so ein bisschen mitgenommen werden nach Mexiko.
Also ich bin jetzt gerade in der Gemeinde Cardonal. Ich lebe hier mit meiner Familie. Meine Frau kommt hier aus Mexiko, aus dem Dorf, wo ich jetzt auch gerade bin, in El Zaus. Hier wohnen wir. Wir haben 3 Kinder, David, Daniel und Clarissa, die in die Grundschule gehen. Und David geht jetzt schon in die weiterführende Schule hier im Dorf. Und ich lebe hier seit 15 Jahren. Und draußen, die Landschaft ist Halbwüstenklima, sehr trocken. Wobei es dieses Jahr sehr, sehr viel geregnet hat. So viel, wie es in den letzten 10 Jahren zusammen nicht geregnet hat. Also da gibt es mittlerweile auch schon viele Veränderungen in dem Klimawandel. Aber jetzt hat es schon seit einem Monat gar nicht mehr geregnet. Und es wird wahrscheinlich jetzt auch bis wahrscheinlich Februar, März nächstes Jahr nicht mehr regnen.
Boah,
es ist sehr trocken hier und die ganze Flora und Fauna ist halt auf ein Wüstenklima ausgelegt. Die Landwirtschaft auch. Wenn ich hier draußen vor die Tür gehe, dann sehe ich ganz viele Agaven und ganz viele große Kakteen, die halt hier angebaut sind. Das sind keine Wildpflanzen, sondern von meinem Schwiegervater und von den Nachbarn und von den Familien. Die bauen hier alle halt Kakteen, verschiedene Kakteenarten an und Agavenarten, die halt in diesem Wüsten- oder Halbwüstenklima gut wachsen. Wir sind hier auch auf 2000 Meter Höhe. Das heißt, heute Morgen, ich sitze ja auch noch mit dem Pulli, war es sehr kalt, es hat gefroren das erste Mal heute Nacht.
Oh.
Es ist halt in den Wintermonaten immer so, dass tagsüber die Sonne ist, es ist sehr warm, 25 Grad, aber sobald man in den Schatten geht, ist es kühl und nachts gehen die Temperaturen dann halt auch runter und morgens hat man dann auch Frost. Und so wird das in den nächsten Monaten dann täglich sein. Also nachts sehr kalt und tags sehr, sehr heiß.
Okay, das mit dem Frost kennen wir, das hatten wir heute Nacht auch hier, aber das mit den 25 Grad, das schaffen wir schon nicht mehr tagsüber. Sie haben gerade gesagt, seit 15 Jahren sind Sie jetzt in Mexiko. Wie sind Sie denn damals überhaupt dahin gekommen? Was hat Sie dahin verschlagen?
Ich bin sogar schon ein bisschen länger hier in Mexiko. Ich bin 1998 nach Mexiko gekommen und habe meinen Auslandszivildienst hier in Mexiko gemacht. Damals über das Bistum habe ich die Stelle bekommen und konnte in einer anderen Gemeinde hier in der Region auch bei Pfarrer Ludwig Ferst meinen Auslandszivildienst machen. Von 1998 bis Mitte 2000 war ich da in einer Gemeinde, habe in der Gemeindearbeit halt mitgeholfen, Firmenunterricht gegeben. Wir haben zu der Zeit Häuser für Familien gebaut, die keine Häuser hatten oder nur sehr kleine Häuser hatten. Und wir haben da Öfenprojekte organisiert, dass die Leute, die noch über offenen Feuern gekocht haben, dass die halt eine geschlossene Feuerstelle mit Ziegelsteinklinkern und einer Gussplatte drauf haben und einem Rauchabzug, also einem kleinen Kamin, damit sie halt nicht mehr im Haus, also im Haus im Rauch stehen und kochen, was natürlich sehr gesundheitsschädlich ist. In dieser Zeit habe ich halt angefangen mit einem Projekt, wo mir jemand aus dem Bistum Münster geschrieben hat: Hey, warum baut ihr denn da in Mexiko Holzöfen? Ihr habt doch so viel Sonne, ihr könnt doch mit der Sonne kochen. Und ja, seitdem habe ich mich mit der Sonnenenergie beschäftigt und mit dem solaren Kochen. Und ja, jetzt seit 15 Jahren wohne ich jetzt hier ins Haus und bin verheiratet und habe meinen eigenen Betrieb für solare Warmwasseranlagen, aber auch solares Kochen, Solarreflektoren.
Okay, super spannend. Sprechen wir gleich auf jeden Fall noch drüber. Was mich vorher noch interessiert, weil Sie jetzt ja hier vom Niederrhein kommen sozusagen und jetzt schon so lange in Mexiko leben, wie sind die Menschen in Mexiko? Was unterscheidet die von denen hier in Deutschland oder explizit von denen am Niederrhein? Was ist so der Unterschied?
Das ist schwer zu sagen. Ich tue mich mal schwer damit zu sagen, die Menschen, die Mexikaner und der Niederrheiner. Die gibt es ja nicht. Ich finde eigentlich viele Parallelen eigentlich zum Niederrhein hier. Also ich habe auch im Niederrhein gar nicht selbst in Kärnten gewohnt, sondern in einem kleinen, schönen Dorf, Obermörmter, direkt am Rhein, mit nur 400 Einwohnern. Und ja, jetzt, wo ich hier wohne, ist auch nicht viel größer, auch sehr ländlich geprägt. Die Leute sind zurückhaltend, sehr freundlich. Ja, man muss sich halt anpassen mit der Zeit und die Leute halt kennenlernen. Ne? Mhm. Also es ist ja meist so, dass man auch in Deutschland warm werden muss mit den Leuten und die Leute gut kennen muss. Wenn man natürlich in einem Dorf aufgewachsen ist, dann kennen die Leute von klein auf. Und das ist natürlich hier ein bisschen anders. Ich lebe jetzt schon seit 15 Jahren hier, so nach und nach in dem Dorf hier. Nach und nach kennen mich die Leute natürlich, über meine Frau natürlich auch, die hier in dem Dorf ja auch aufgewachsen ist. Unsere Kinder gehen hier im Dorf zur Schule. Ja, darüber haben wir natürlich viel Kontakt hier im Dorf. Es gibt auch viele Gemeindearbeiten hier, die im Dorf gemacht werden, wo man halt mitarbeiten muss. Und ja, das ganze Dorf ist eigentlich recht vereint.
Ja, genau. Von der Struktur her, wie ist das denn? Das ist ja vielleicht schon auch anders als hier in Deutschland. Also wie ist das bei Ihnen im Dorf? Wie sieht auch so das Gemeindeleben aus? Auch Stichwort das kirchliche Gemeindeleben. Wie ist das bei Ihnen?
Wie Sie ja schon erwähnt haben, die Gemeinde hier heißt Cardonal. Wir haben einen Pfarrer in Cardonal, der verantwortlich ist für 45 Dörfer. Und ein Dorf ist halt unser Dorf, wo wir leben, in Elzhaus. Wir haben eine Kirche, das ist schon eine ältere Kirche. In anderen Dörfern sind Kirchen zum Beispiel über Adveniat finanziert worden, der Bau der Kirchen und der Katechetzentrum. Und hier in der Gemeinde gibt es schon eine Kirche, die ist 150, 200 Jahre alt und nach immer weiter ausgebaut worden. Also in unserem Dorf, diese Kirche, die wird direkt von den Dorfbewohnern auch betreut. Also es gibt hier keinen Küster, der irgendwie von der Kirche abgestellt ist oder von der Gemeinde selbst abgestellt ist. Im Dorf gibt es jedes Jahr eine Dorfversammlung, wo dann ein neuer Küster für das nächste Jahr gewählt wird oder eine Küsterin und auch ein Team rundherum. Also so wie in Deutschland, so eine Vereinsstruktur, dass man sagt, so der Küster und dann noch ein erster Vorsitzender, ein Sekretär, ein Kassenwart, solche Sachen werden alle gewählt in der Dorfversammlung, dann speziell aber für den Dienst in der Kirche. Also die müssen dann jeden Tag die Kirche aufschließen, Blumen gießen, die Kirche sauber halten, die Prozessionen vorbereiten, aber auch die Dorffiesta, die Dorfkirmes, das Patronatsfest, wird dann auch die ganzen kirchlichen Aktivitäten von diesem Team organisiert. Und das ist eigentlich eine sehr spannende Sache, wie ich finde, weil dadurch kommen auch Leute oder Dorfbewohner, die sonst ja nicht direkt aktiv am Kirchenleben teilnehmen, näher an die Kirche ran und müssen sich, also es ist auch so eine Art Verpflichtung, also zu einem ist es wie ein Ehrenamt in Deutschland, aber auf der anderen Seite muss man dann auch ein Jahr dann da mitarbeiten oder zwei Jahre direkt diese Ämter übernehmen in der Kirche und ja, sich dann da einbringen. Und das bringt viele Leute auch wenigstens einmal in ihrem Leben näher an diese Kirchenarbeit.
Das ist ja erstmal eine sehr schöne Form, ne? Weil das einfach was mit Zusammenhalt und mit Gemeinschaft zu tun hat. Ja.
Sie haben ja, genau, und die Identifikation auch ja, mit dem Dorf, mit der Kirche und ja, mit dem Gemeindeleben halt.
Ja. Sie haben gerade gesagt, dass bei Ihnen natürlich sehr viel die Sonne scheint. Das ist in Mexiko jetzt nichts Ungewöhnliches. So 300 Tage im Jahr ist das durchschnittlich der Fall. Das ist eine sehr günstige und eine sehr gut verfügbare Energiequelle. Und deshalb sind Sie damals eben kreativ geworden, haben Sie gerade schon angedeutet. Sagen Sie nochmal, was machen Sie genau in Ihrem Arbeitsalltag? Wie kann man sich das vorstellen?
Ja, mein Arbeitsalltag im Moment ist eigentlich zweigeteilt, weil ich zwei kleine Unternehmen habe. Zum einen halt eine metallverarbeitende Werkstatt habe, wo wir halt Solarreflektoren bauen, zum Teil Ackergeräte bauen und Solarwarmwasseranlagen bauen. Dieses Unternehmen heißt Trinisol und ist direkt in Cardonal. Die Werkstatt ist vor 50 Jahren von der Brüdergemeinschaft der Canisianer aus Bistum Münster gegründet worden. Und die Werkstatt ist halt aufgebaut worden, auch mit Hilfe von Adveniat. Und dem Bistum ist sie halt in den letzten 50 Jahren halt auch mit Maschinen aus Deutschland, mit Drehbänken und solchen Sachen halt bestückt worden. Und dort haben wir jetzt viel Platz, um die Solarreflektoren zu bauen. Und dann hab ich noch ein zweites Unternehmen, das Finca Castel de Oro heißt. Das ist direkt hier in El Faust, in dem Haus, wo ich auch wohne, mit meiner Familie und den Schwiegereltern. Da haben wir diese Solarreflektoren aufgebaut und machen mit den Solarreflektoren, wird Dampf hergestellt, Solardampf. Und über den Solardampf werden dann halt landwirtschaftliche Produkte verarbeitet. Der Saft aus den Agaven, der hier geerntet wird von den Schwiegereltern oder aber auch von vielen Nachbarn. Und normalerweise wird der Saft halt verarbeitet zu einem schwach alkoholhaltigen Getränk, sowas wie Bier, also einem mexikanischen traditionellen Bier. Was aber sehr schnell schlecht wird, deshalb muss man den sehr schnell verarbeiten oder sehr schnell trinken. Aber es ist halt schwer, dieses Produkt kommerziell zu vertreiben halt. Wenn man es nicht in Flaschen abfüllen kann, ist halt ein bisschen problematisch. Aber auf der anderen Seite ist es eine wahnsinnig interessante Landwirtschaft hier, weil die Leute das ganze Jahr über, 365 Tage im Jahr, können sie diesen Saft ernten von den Agaven. Ja, ich habe immer gesagt, ich kenne keine Pflanze in Deutschland oder am Niederrhein. Da wird halt einmal im Jahr gesät, einmal im Jahr geerntet. Oder ein Apfelbauer, der sich um seine Plantagen das ganze Jahr kümmert, der muss gucken, dass er einmal im Jahr die Äpfel erntet. Und hier in der Wüste, in einem Halbwüstenklima, ist mein Schwiegervater jeden Tag aufs Feld gegangen und hat jeden Tag Agavensaft geerntet. Wo man ja eigentlich sagt, in so einem Klima ist es sehr, sehr schwer, Landwirtschaft zu betreiben. Aber es gibt halt diese traditionelle Landwirtschaft der Agaven. Und ja, die Problematik ist da eigentlich, dass sie, wie gesagt, diesen Saft nicht gut verkaufen können. Und der sehr schnell schlecht wird. Und da haben wir halt gesagt, okay, mit Solarenergie können wir diesen Saft verarbeiten. Wir machen daraus Agavendicksaft, den kennt man ja auch in Deutschland. Und wir haben jetzt auch angefangen, daraus Destillate zu machen.
Mhm, okay. Das erste Unternehmen.
Alles mit Solarenergie.
Ja, genau. Solarenergie ist ja auch das, was Thema ist von Ihrem Unternehmen in Cardonal. Da haben Sie sich ja im Prinzip spezialisiert so auf das Thema Kochen und Backen mit Solarenergie. Wer ist denn da Abnehmer? Wer sind so potenzielle Kunden?
Genau, da sind die Solarreflektoren halt, die Schaeffler-Reflektoren, die bauen wir, jeder Schaeffler-Reflektor hat 16 Quadratmeter Oberfläche und damit konzentrieren wir halt die Solarenergie auf einen Punkt und die bewegen sich dann halt im Tagesverlauf mit der Sonne mit, also die sind motorisiert halt auch mit Sensoren und generieren dann halt den Dampf, den wir dann im Drucktank zwischen speichern und dann halt in die Küche hier reinleiten. Und deshalb haben wir hier dieses Vorzeigeprojekt, also Finca Castel de Oro, wo wir hier die landwirtschaftlichen Produkte verarbeiten. Das ist halt Vorzeigeprojekt, aber auch gleichzeitig Experimentierprojekt, um die Sachen immer verbessern zu machen, weil wir hier direkt, also von Cardonal, von Trinisol aus, die Reflektoren betreuen und jetzt gerade auch auf 20 Reflektoren ausbauen, die Anlage hier. Hm. Und andere Anwender von diesen Anlagen ist zum Beispiel eine Tortilla-Bäckerei, die wir vor 5-6 Jahren ausgestattet haben mit Solarreflektoren. Und diese Tortilla-Bäckerei, die hat halt vor 5, 6 Jahren, dann ist sie auf mich zugekommen und hat gesagt, ja, können wir da nicht was mit Solarenergie machen, weil die Gaspreise sind in den letzten Jahren auch sehr gestiegen in Mexiko, damit wir nicht mehr also abhängig sind von den Gaspreisen. Und dann haben wir bei dieser Tortilleria den 4 große Reflektoren oben aufs Dach gesetzt und da wird jetzt mit den Reflektoren wird halt Solardampf hergestellt. Und der wird über Leitungen dann halt ins Untergeschoss geleitet, wo in großen Wannen dann der Mais aufgekocht wird. Mhm. Das funktioniert sehr gut und da hoffen wir auch in den nächsten Jahren, mehr Betriebe mit dieser Technologie halt ausstatten zu können.
Okay. Ihre Werkstatt ist ja wegen der bestehenden Partnerschaft vom Bistum Münster mitfinanziert worden und auch Adveniat hat sich an den Kosten beteiligt. Vielen unserer Hörerinnen und Hörern ist Adveniat ja wahrscheinlich ein Begriff, weil jedes Jahr an Weihnachten wird in den Kirchen, in den Gottesdiensten Geld für die Menschen in Lateinamerika und der Karibik gesammelt. Und damit fördert Adveniat dann Projekte für Arme, für Benachteiligte, für Minderheiten dort vor Ort. Und in diesem Jahr wird diese bundesweite Weihnachtsaktion hier bei uns im Bistum Münster eröffnet, jetzt am ersten Advent, quasi so als Vorbereitung auf die große Spendenaktion an Weihnachten. Mein Kollege Matthias Albracht erklärt uns jetzt, was dieses Jahr hinter dem Motto der Aktion steckt, das da heißt Überleben in der Stadt.
In Lateinamerika sind in den letzten Jahren riesige Metropolen entstanden. 80% der Menschen leben jetzt schon in Städten und die Landflucht hält weiter an. Viele ziehen auf der Suche nach Arbeit und Zukunftschancen aus ihren dörflichen Gemeinschaften in die urbanen Ballungsräume. Allzu oft wird ihre Hoffnung auf ein besseres Leben bitter enttäuscht und sie müssen sich in den Elendsvierteln durchschlagen. Vor allem Menschen aus indigenen Gemeinschaften kommen in eine für sie sehr fremde Kultur. Die Kleinbauern und Klimaflüchtlinge, die am Stadtrand leben, sind Armut und Gewalt ausgeliefert und gesundheitlich schlecht versorgt. Und wer arm ist, kann für seine Kinder keine gute Ausbildung bezahlen. Mit seinen Projektpartnern, wie zum Beispiel Ordensleuten und pastoralen Mitarbeitern, durchbricht Adveniat die Spirale der Armut. Durch Bildungsprojekte in Vereinen, insbesondere auch für Frauen und Kinder, Menschenrechtsarbeit und den Einsatz für faire Arbeitsbedingungen. Unter dem Motto »Überleben in der Stadt« rückt Adveniat mit seiner diesjährigen Weihnachtsaktion die Sorgen und Nöte der armen Stadtbevölkerung in den Blickpunkt.
Herr Schäpers, haben Sie sich damals bewusst dazu entschieden, aufs Land zu ziehen und nicht in eine der großen Städte in Mexiko?
Da ist eigentlich eins zum anderen gekommen. Ich könnte sagen, bewusst würde ich nie in die Stadt ziehen. Also ich habe, nachdem ich im Jahr 2000 nach Deutschland zurückgekommen bin, nach dem Auslandszivildienst, habe ich bis 2003 in Köln gelebt und da studiert. Und Köln ist auch eine schöne Stadt. Aber ich könnte mir eigentlich nicht vorstellen, in einer Großstadt zu leben und schon gar nicht in Mexiko in einer Großstadt. Also das würde ich eigentlich, also ich komme vom Land, wie gesagt, ich komme aus einem kleinen Dorf, Obermörmter, direkt am Rhein, wo es halt auch Landleben ist. Und ich habe eigentlich immer das Leben auf dem Land sehr geliebt. Und ich denke, deshalb kann ich mich auch eigentlich ganz gut hier dran anpassen, an das Leben hier auf dem Land, was natürlich nochmal eine etwas andere Hausnummer ist. Ja. Aber wir haben mittlerweile auch, ja, das Landleben hier in Mexiko verändert sich halt auch. Früher konnten wir über Skype telefonieren, jetzt telefonieren wir über WhatsApp oder über Zoom. Unsere Kinder haben jetzt, seit Corona ausgebrochen ist und hier die Schulen geschlossen haben, haben die halt jeden Tag Unterricht über Zoom halt mit ihren Lehrern. Mhm. Und das haben alle Kinder hier im Dorf und das funktioniert. Mhm. Also es klappt. Ja. Also über WhatsApp kriegen sie halt ihre Hausaufgaben und also ich denke mal, mittlerweile der ländliche Raum holt halt auf und wird immer attraktiver und auch interessanter.
Erleben Sie denn diese Landflucht, von der wir gerade gehört haben, auch so in Ihrer Region? Also ich sag mal, Mexiko-Stadt ist jetzt ja so 200 Kilometer entfernt. Also gibt es diese Landflucht? Erleben Sie das bei Ihnen auch?
Ja, die Landflucht war ein prägendes Thema in den letzten Jahrzehnten hier, gerade in der Region. Zum einen über viele Jahre nach Mexiko-Stadt oder in die Regionen hier in Mexiko, weil die Landwirtschaft halt hier sehr, sehr schwer im Stand hat. Aber vor allen Dingen in den letzten Jahren war die Landflucht hier Migration in die USA. Als ich hier hingezogen bin in das Dorf, in das Haus vor 15 Jahren, gab es keine jungen Männer und auch fast keine jungen Frauen in meinem Alter. Also zwischen 20 und 40, 45 gab es keine jungen Männer hier im Dorf. Also es gab keine Fußballmannschaft, nicht. Die alle in den USA waren, halt alle in den USA gearbeitet haben, größtenteils illegal, ich sag mal 90% illegal über die Grenze gegangen sind und da arbeiten. Die Grenze zu den USA ist noch 1000 Kilometer von hier entfernt, also ist nicht ganz nah, aber die letzten 20, 30 Jahre gibt es eine große Arbeitsmigration in die USA. Das hat sich vor 6, 7, 8 Jahren ein bisschen gelegt. Da sind viele Leute wieder zurückgekommen, weil die Situation in den USA ja auch nicht mehr so einfach war. Aber jetzt gerade zu Corona-Zeiten ist es jetzt wieder, in den letzten Monaten sind wieder viele, viele Familienväter, junge Männer in die USA gegangen, um da zu arbeiten jetzt.
Genau.
Weil sie die Chance ergriffen haben, während der Corona-Zeit über die Grenze zu gehen.
Ja.
Und
Weil die Menschen ziehen ja in die Städte, weil sie einfach dort hoffen, ein besseres Leben zu führen oder bessere Chancen für die Zukunft zu haben, perspektivisch. Cardonal zählt ja auch tatsächlich zu den ärmlicheren Regionen, wenn ich das richtig weiß. Wie äußert sich denn Armut bei Ihnen in Mexiko? Das wird ja irgendwie anders sein als hier in Deutschland. Also woran mangelt es da so am meisten?
Ja, Armut ist meistens ist es halt sehr, sehr schwer, wenn man in kritische, zum Beispiel in gesundheitskritische Situationen kommt. Da merkt man dann sofort wieder die Armut. Also wir haben zum Beispiel eine Nachbarin, die hatte jetzt einen Gehirntumor und da kann man sich dann vorstellen, wie schwierig ist das dann, dass die Familie, das Gesundheitssystem ist hier nicht so gut ausgebaut, dass man solche schwierigen Situationen dann halt bewältigen kann dann halt und kurzfristig dann halt Behandlungen bekommt Behandlungen. Aber zum Beispiel diese Familie hat auch zwei Leute, Familienangehörige in den USA und die müssen jetzt natürlich gucken, wie sie Geld zusammenkratzen können oder wie sie mehr arbeiten können, damit sie halt die Operation zum Beispiel bezahlen können, die dann meist in einem Privatkrankenhaus gemacht werden muss, weil die Gesundheitsversorgung nicht optimal ist in der Breite halt. Ne? Aber das ist meist dann halt, wo die Armut meistens sehr ausgeprägt ist oder wo man sie dann halt sehr schnell sieht, ist dann halt in so kritischen Situationen, halt, wo die Leute halt krank werden, wo die Leute halt Hilfe brauchen, unbedingt Hilfe brauchen.
Und genau da setzt Adveniat ja auch an, sowohl in den Städten als auch auf dem Land mit verschiedenen Projekten. Also das sind Unterkünfte speziell für Migranten, Projekte für Straßenkinder in den Städten. Auf dem Land gibt es Projekte von Adveniat für faire Arbeitsbedingungen oder Frauen werden aufgeklärt über ihre Rechte, so Stichwort Gleichberechtigung. Wie wichtig sind solche Projekte vor Ort auch bei Ihnen? Also welchen Stellenwert hat Adveniat da auch?
Ich kenne einige Projekte von Adveniat, zum Beispiel die Betreuung von Migranten, dass da in Häusern, wo die Migranten, die mit dem Zug aus dem Süden Mexikos kommen oder aus Zentralamerika durch Mexiko durchfahren und dann weiter zur Grenze fahren, wo in diesen Häusern die Leute dann halt eine Übernachtungsmöglichkeit haben, eine Duschmöglichkeit haben, überhaupt ja zur Ruhe kommen können für einige Tage und ein Auffangbecken haben, die sind natürlich extrem wichtig dann halt. Aber auch die Arbeit von Adveniat in den Gemeinden hier ist wichtig, wie ich ja schon sagte, in einigen Dörfern hier in unserer Gemeinde hat Adveniat in den letzten Jahren keine Gemeindezentren oder Katechesenräume mitfinanziert und mit unterstützt den Bau davon. Und das ist natürlich auch wichtig für die Gemeindestrukturen hier, dass die Leute sich dort versammeln können, ihre Arbeit in den Dörfern organisieren können und so sich auch gegenseitig helfen und auch in ihrem Glauben unterstützen. Ne? Die ganze Katechesenarbeit, dass sie vorangehen kann in den Dörfern, damit die Leute auch ja, sich gegenseitig unterstützen können.
Genau, und diese Initiativen, die stammen ja auch dann von den Partnern vor Ort, weil die am ehesten wissen, was dringend benötigt wird oder wo irgendwie die Nachfrage ist. Dann steuern die auch was selbst dazu, damit eben keine Abhängigkeiten entstehen und dass man irgendwie auch so ein bisschen die Eigenverantwortung stärkt. Und ich glaube, das ist auch so das Stichwort Hilfe zur Selbsthilfe, ne?
Ja, das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass gerade Adveniat macht das ja, glaube ich, sehr, sehr vorbildlich, dass sie immer vor Ort mit den Leuten zusammenarbeiten und aus Deutschland halt Feedback geben oder das dann halt unterstützen, wenn es halt unterstützenswerte Projekte sind. Und das ist, glaube ich, ja, ich glaube, da hat Adveniat eine ganz kurze Leitung nach Lateinamerika und die verschiedenen Projekte, die ich bisher kennenlernen durfte von Adveniat hier, waren alle sehr beeindruckend.
Hilfe zur Selbsthilfe ist doch eigentlich auch das, was Sie so ein bisschen mit Ihren Unternehmen machen. Vielleicht können Sie zum Schluss noch mal einmal so Ihre Vision beschreiben, die Sie haben mit der Arbeit, die Sie dort in Mexiko leisten.
Ja, in den verschiedenen Unternehmen ist natürlich zum einen die Mitarbeiter, die wir haben im Unternehmen. Also wir haben jetzt zum Beispiel in der Werkstatt, sind jetzt gerade über 20 Mitarbeiter, die ich da habe, die in den verschiedenen Bereichen arbeiten. Zum Beispiel, wo wir jetzt junge Frauen haben, die schweißen lernen, was mir sehr wichtig ist, die vorher an der Universität hier in der Region oder auch an Universitäten in Mexiko-Stadt die Grundlagen gelernt haben, oder theoretischen Grundlagen und bei uns jetzt Praxis lernen und ja sich auch in eine Firma integrieren können und ja die Praxisanwendung von dem, was sie studiert haben, anwenden können, aber nicht halt in einem Unternehmen, was in Mexiko-Stadt ist, sondern auf dem Land hier ist und in der Region. Und auf der anderen Seite haben wir natürlich, dass wir die Familien hier unterstützen, damit ihre traditionelle Landwirtschaft weiter betreiben können, dadurch, dass wir ihre Produkte aus der Landwirtschaft abkaufen können und die hier weiterverarbeiten können und dann dementsprechend auch weiter verkaufen können. Aber dadurch zeigen wir eben auch, dass halt mit Solarenergie etwas möglich ist. Aber ich denke, das ist genau in dem Moment eine Win-Win-Situation, weil die haben gesagt, okay, wir sparen uns eine Menge Gas damit ein, aber dadurch, dass sie jetzt mit Solar ihre Tortillas produzieren können, ist natürlich gleichzeitig für die Gesellschaft auch ein großer Umweltschutzaspekt mit inbegriffen in dem Projekt. Und ich denke, das ist eine Win-Win-Situation für alle im Endeffekt, genau diese grünen Technologien weiterzubringen. Und ich hoffe, dass wir da in den nächsten Jahren noch ein bisschen mehr Rückenwind kriegen, weil es war ja nicht einfach, als ich vor 15 Jahren gesagt habe, so, ich baue jetzt Solarreflektoren in Mexiko und ich bleibe da. Da haben schon viele Leute gesagt, so, oh, oh, oh. Aber heutzutage, wir haben es jetzt ja gerade gesehen, auch mit der Konferenz in Glasgow, es ist wichtig. Und es sind genau die, denke ich mal, diese Initiativen, die gebraucht werden, auch um den Leuten, die in ihrem Alltag vielleicht sich erstmal um andere Probleme kümmern müssen, weil sie halt armutsmäßig andere Probleme erstmal bewältigen müssen, aber so dann halt auch die Chance kriegen, zu sehen, was möglich ist und was auch nötig ist, gleichzeitig, um das Klima dieser Welt zu retten.
Das war Gregor Schäpers aus Mexiko. Seit 15 Jahren lebt er dort in einem kleinen Dorf und er hat erzählt, wie sehr sich die Leute vor Ort mit dem Dorf identifizieren, also was Gemeinschaft und Zusammenhalt bedeutet, wie auch das kirchliche Gemeindeleben so aussieht, hat er berichtet. Und er hat sich damals ganz bewusst für das Landleben entschieden. Viele andere dagegen in Lateinamerika ziehen auf der Suche nach einer besseren Perspektive für die Zukunft in die großen Städte und werden da dann leider oft enttäuscht und leben nicht selten wirklich auch in Armut. Und deswegen unterstützt Adveniat mit Projekten in den Städten, aber auch auf dem Land, um die Menschen dort zu stärken. Und Gregor Schäpers kennt auch einige von diesen Projekten und hat auch davon berichtet. Missionarische Kirche. Was auf den ersten Blick ziemlich sperrig klingt, gehört heute irgendwie zum Standardwortschatz, wenn es so um die kirchliche Entwicklung geht. Also überall heißt es dann Mission. Mein Kollege Matthias Albracht hat mal ein bisschen näher darüber nachgedacht und teilt mit uns, im Gedanken zum Mitnehmen, wie er missionarisch sein versteht.
Was bedeutet es eigentlich, missionarisch unterwegs zu sein? Ich bin irgendwann mal auf eine Formulierung gestoßen, mit der ich mich sehr angefreundet habe. Sie stammt von der sogenannten Willinger Missionskonferenz aus den 1950er Jahren. Missionarisch sein heißt da, Teilhaber zu sein an der Sendung Gottes, seinen Weg zu den Menschen mitzuvollziehen und daraus zu leben. Das gefällt mir sehr. Gerade in meiner katholischen Lesart, die besagt, dass unser Glaube zusammenspielt mit den guten Werken, die wir vollbringen. Wenn wir an verschiedenen Orten der Welt oder auch hier bei uns Hand anlegen, dass es Menschen besser geht, dann ist das auch missionarisch. Wir sind nicht Lehrerinnen und Lehrer, sondern wir leben die Sendung Gottes. Und wenn man uns dann fragt, warum wir das tun, dann werden wir bezeugen, wofür wir stehen und über unseren Glauben reden. Unser Bild von einem liebevollen und aufmerksamen Gott, das uns eine Vision für unser Christsein gibt und uns ermutigt, wie Jesus, diese Welt zu verwandeln. Und was ist katholischer als der Glaube an Verwandlung und eine hoffnungsvollere Zukunft? Ich bin dankbar für so viele Glaubensgeschwister, die durch ihre Aktionen spüren lassen, dass dieser gute Geist am Werk ist. Ein schöner Glaube, der so auf die Zukunft blickt und macht, dass Dinge sich verändern. Zum Wohl der Menschen und damit auch zur größeren Ehre Gottes.
Danke, Matthias, für diesen Gedanken zu mitnehmen. Ich finde, das ist echt eine schöne Aufforderung, selbst nochmal zu schauen, wo wir konkret Gutes in dieser Welt tun können. Ganz besonders auch jetzt im Advent und an Weihnachten, wenn wir mit Adveniat besonders auf die Menschen in Lateinamerika blicken. Ich bin Ann-Christine Ladermann und ich wünsche euch eine wunderschöne Adventszeit ohne viel Hektik, dafür mit vielen besinnlichen und schönen Momenten. Bis zum nächsten Mal hier bei Kannste glauben.